Herzlich willkommen zu Arbeitsschutz kompakt, der Podcast mit Wissen aus der Praxis für die Praxis. Begrüße nun deine Gastgeber Donato Moro und Björn Küpper.
Jawohl, willkommen zur nächsten Folge vom Arbeitsschutz kompakt. Heute habe ich den Björn mal daheim gelassen. Ich habe mir heute einen anderen Gesprächspartner eingeladen. Ich hoffe, der ist in der Leitung. Dirk, bist du da?
Hallo Donato, ja, da bin ich.
Sehr schön. Hallo Dirk, geht's dir gut?
Mir geht's richtig gut. Ich habe mich auch sehr über deine Einladung gefreut, Donato, und auf unser Gespräch letztendlich, was wir dann heute führen.
Sehr gut. Ja, du musst ja irgendwas mit Arbeitsschutz oder mit Brandschutz oder halt mit Erster Hilfe zu tun haben. Wer bist du denn? Magst du dich einmal kurz vorstellen, Dirk, damit auch die anderen wissen, wer du bist?
Ja, das mache ich gerne. Mein Name ist Dirk Schünemann. Ich bin 58 Jahre alt, bald. Ich bin Versicherungskaufmann und Rettungsassistent. Als Rettungsassistent aber heute nur noch ehrenamtlich im Rahmen sogenannter Retter-Apps tätig, also smartphone-basierter Ersthilfe-Alarmierung. Und engagiere mich aber primär bundesweit und zwischenzeitlich auch in Österreich und in der Schweiz für die Themen Förderung der Laienreanimation, also beginnend schon in unseren Schulen, darüber hinaus für die Bereitstellung von öffentlich zugänglichen Defibrillatoren und Notrufsäulen. So haben wir beiden uns ja letztendlich auch auf Xing kennengelernt. Und eben um die bundesweite Einführung eben dieser Retter-Apps, was mir ganz, ganz besonderes Anliegen ist.
Also hast du sozusagen die Nachfolge der Björn-Steiger-Stiftung führst du dann fort, ja, in der Art?
Nein, mit Sicherheit nicht. Aber es ist ja so, dass gerade die Björn-Steiger-Stiftung, wo du das ansprichst, natürlich herausragende Projekte ins Leben gerufen hat, um diese Thematik. Beginnen tun die das ja schon in den Kindertagesstätten, dann fortgeführt in Schulen, aber auch im Rahmen von Arbeitssicherheit, Arbeitsschutz, dass dort auch Mitarbeiter in Unternehmen ausgebildet werden. Hab aber auch halt sehr engen Kontakt zur Björn-Steiger-Stiftung, weil es mir auch als Schleswig-Holsteiner ein Anliegen ist, gerade hier den Kreis Pinneberg, in dem ich lebe, im Süden Schleswig-Holstein, herzsicherer zu machen, wie es so schön heißt.
Okay, ich fasse das nochmal zusammen, denn wenn ich das verstanden habe, haben es auch meistens alle anderen verstanden. Du bist also aktiv in dieser Laienreanimation und du willst halt diese Helfer-Apps halt bekannter machen oder dass sie mehr Leute verwenden. Ist das richtig?
Ist völlig richtig so, Donato, ja.
Kannst du mir einmal erklären, wieso die Laienreanimation für dich persönlich so ein wichtiges Thema ist? Und wieso sollten andere das auch können?
Also, ich sag mal vorweg, ich denke oder ich bin überzeugt, dass die Kompetenz, einen Menschen wiederzubeleben, nicht nur eine Kompetenz ist oder Aufgabe der Gesellschaft, sondern eines jeden Menschen. Und mir war es vergönnt, im Rahmen meiner beruflichen Tätigkeit als Rettungsassistent einmal einem 6 Monate alten Säugling und einmal einem älteren Herrn erfolgreich wiederzubeleben, ohne dass dieser kleine Mensch und dieser erwachsene Mensch irgendwelche Folgeschäden nachbehalten hätten. Und das ist einfach meine höchste Motivation zu sagen, ich möchte viele, viele Leute dazu anregen, das auch zu lernen in einem Kurs und darüber hinaus einfach, dass wir in der ganzen Bundesrepublik, aber auch in Österreich und in der Schweiz, wo ja Kontakte vorhanden sind, diese Retter-Apps eingeführt werden. Das ist eigentlich auch die Grundintention gewesen, damals diese Gruppe gemeinsam gegen den plötzlichen Herztod zu gründen, Donato.
Wie genau klappen diese Retter-Apps? Also die meisten Zuhörer werden sie nicht kennen. Kannst du oder uns das einmal vorstellen und auch sagen, wo wir die herbekommen, wenn wir da Interesse haben?
Gerne. Also es ist grundsätzlich so, es gibt in der Bundesrepublik, ich spreche jetzt primär mal von der Bundesrepublik, 7 Gerne. Verschiedene smartphone-basierte Retter-Apps. Ich habe heute gerade gelesen, dass die Bundeshauptstadt Berlin die Pilotphase für die dortige App Cut-Retter nennt die sich, abgeschlossen ist und Mitte Oktober eine Metropole durch diese Retter-App auch versorgt wird. Die Berliner Feuerwehr wird in der Regel 20 Mal jeden Kalendertag für Wiederbelebung alarmiert.
Ja.
Das zeigt also, welches Potenzial einfach auch vorhanden ist für solche Retter-Apps. Und es ist halt so, ich hier im Süden Schleswig-Holstein oder jeder, der in Schleswig-Holstein sich registriert, ist registriert bei der App Meine Stadt rettet. Wenn jetzt bei der Rettungsleitstelle über die 112 ein Notruf eingeht, aus dem ersichtlich ist, dass ein Mensch einen Herz-Kreislauf-Stillstand hat, dann würde im Hintergrund die App feststellen, dass ich zum Beispiel gerade in meiner Wohnung bin und würde dann als einer der nächstgelegenen Ersthelfer über die Rettungsleitstelle, über meine App alarmiert werden. Das ist mir insgesamt seit dem Zeitraum, wo ich dabei bin, mehrfach passiert. Und es ist halt so.
Kurze Frage.
Ja.
Also es gibt keine bundesweit einheitliche App, ist das richtig?
Das ist leider so und auch dafür setzen wir uns ein, um zu sagen, wir brauchen eine bundesweite und es ist zum Beispiel so, wenn ich jetzt heute in München irgendwo zu Besuch wäre, dort um die Ecke würde im Lokal jemand umfallen, benötigte meine Hilfe, würde ich nie alarmiert werden können, weil es einfach noch keine Vernetzung gibt. Das ist leider so und ganz, ganz wichtig, dass das vorangetrieben wird.
Okay, habe ich verstanden. Nächste Frage, sind alle anderen Apps auch so wie bei dir in Schleswig-Holstein mit der Feuerwehr geschaltet oder verbunden? Oder ist es nur bei euch so?
Nein, grundsätzlich ist jede App bei der zuständigen Rettungsleitstelle aufgeschaltet. Okay. Und ich glaube, vielleicht auch wichtig zu sagen, also die App ist nur dann aktiv und kann einen Helfer dann orten, wenn der Notruf sozusagen ausgelöst wird. Und ich kann also jetzt sonst nicht grundsätzlich geortet werden.
Und wer kann sich dort eintragen als Helfer? Muss man dann Experte sein wie du mit einer Sanitäterausbildung oder können es auch normale betriebliche Ersthelfer sein?
Also es gibt unterschiedliche Grundvoraussetzungen. Ich nenne hier mal die mobilen Retter, die zum Beispiel sagen, bei uns können sich nur Fachleute oder Fachpersonal, also Pfleger, Ärzte, Krankenschwestern, Mitarbeiter aus dem Rettungsdienst oder der Feuerwehr oder die ansonsten eben vorgebildet sind, registrieren. Bei mir hier in Schleswig-Holstein ist es anders. Da reicht es, wenn ich nachweisen kann, dass ich vor spätestens 2 Jahren eine entsprechende Nachschulung gehabt habe in Sachen Wiederbelebung.
Gut, also das sind ja auch krasse Zahlen, wenn du sagst, dass in der Landeshauptstadt bis zu 20 Mal die Feuerwehr an einem Kalendertag ausrücken muss, wegen wahrscheinlicher Wiederbelebung. Das ist schon, das ist schon enorm viel halt, ja.
Ja, und entscheidend ist ja, Donato, mit jeder Minute, wo der Herz-Kreislauf-Stillstand eingetreten ist und der Patient nicht wiederbelebt werden kann durch eine Herzdruckmassage, möglicherweise mit Atemspende, und das ist jetzt natürlich ein besonderes Thema im Zusammenhang mit Laien. Mit jeder Minute, die verstreicht, reduziert sich die Überlebenschance um 10%. Und der Rettungsdienst in der Bundesrepublik ist in der Regel innerhalb von 9 bis 12 Minuten beim Patienten.
Richtig, das heißt, die Zeit reicht offiziell nicht aus, bis der Rettungsdienst da ist, diese Zeit zu überleben, ohne dass jemand vor Ort wirklich sofort, sprich innerhalb von 3-4 Minuten Hilfe leistet.
Genau, das ist der entscheidende Faktor. Also niemand ist so schnell beim Patienten wie sein Nachbar, sag ich mal, zum Beispiel. Das schafft kein noch so gut strukturierter und organisierter Rettungsdienst. Ne? Ich weiß also aus dem Bereich der mobilen Retter, dass die in der Regel eine Eintreffzeit von 3 bis 4 Minuten am Patienten haben.
Und 3 Minuten ist ja auch schon wieder knapp vor Hirntod sein halt.
Ja, man muss sagen, dass nach circa 3 bis 5 Minuten irreparable Hirnschäden, also neurologische Spät- und Folgeschäden eintreten. Deshalb ist es einfach so wichtig. Skandinavien ist uns da bei weitem voraus, da liegt die Laienreanimationsquote, also dort, wo Leute wie du und ich, die dann eben nicht regulär im Rettungsdienst tätig sind, eine Reanimation durchführen, bei 70%, also 7 von 10 Menschen werden dort wiederbelebt von Laien. Und bei uns liegt die leider immer nur noch bei 40%. Also da ist viel, viel Luft nach oben.
Die Zahlen überraschen mich auch gerade, Dirk. Das ist schon enorm wenig. Das heißt halt, es sterben täglich Leute aufgrund dessen, weil halt andere Personen nicht die Reanimation beherrschen. Ist das richtig?
Ja, das ist leider so. Das ist leider so.
Das mit den Apps habe ich verstanden. Das heißt halt, vielleicht können wir die auch nachher nochmal auflisten unter den Podcast, dass die Leute halt auch da Bezug zu haben. Und das ist ja die eine Sache von beiden Sachen. Jetzt können wir uns nochmal kurz über die AEDs unterhalten und die Laienreanimation.
Ja, sehr gerne.
Wie läuft das und was verfolgst du damit?
Also, es gibt eine bestimmte Art von Erkrankungen. Das ist ein Kammerflimmern oder Kammerflattern, sagen die Fachleute. Das kann letztendlich nur beseitigt werden und wieder eine eigene Herzaktivität wiederhergestellt werden, wenn ich einen Defibrillator verwenden kann, also einen Elektroschock auslöse, um sozusagen einmal das Herz zu resetten, dass es die Chance hat, von alleine wieder zu schlagen. Mhm. Es gibt viel zu wenige Geräte hier in der Bundesrepublik, aber auch in anderen Ländern. Deshalb ist es mir auch ein ganz großes Anliegen, einfach speziell natürlich Unternehmen, öffentliche Einrichtungen und so weiter davon zu überzeugen, wie wichtig es ist, solch ein Gerät zu haben. Dann niemand schafft es, bestimmte Erkrankungen oder Gründe für den plötzlichen Herzdruck zu beseitigen, wenn er nicht die Hilfe eines Defibrillators nehmen kann. Ganz entscheidend ist, ich darf niemals Zeit verlieren, die Wiederbelebung einzuleiten, nur um einen Defibrillator oder ein AED, wie man auch sagt, automatischen externen Defibrillator zu holen. Das kann immer nur ein zweiter Helfer oder ein geeigneter geeigneter Passant machen. Das ist mir auch ganz wichtig, an der Stelle darauf hinzuweisen.
Das heißt, wenn wir doch keinen Puls fühlen, keine Atmung fühlen, dann wird halt die Herzrhythmusmassage halt eingeleitet. Der andere oder die andere holt dann den AED, richtig?
So ist das im Optimalfall, ja. Es darf nie anders sein. Es darf nie anders sein. Also wichtig ist einfach, dass keine Zeit verloren geht und die Basismaßnahmen sofort eingeleitet werden.
Und du hast ja absolut recht, in den meisten Betrieben, in Betrieben ist es ja nicht vorgesehen oder nicht gesetzlich vorgeschrieben, dass halt ein AED vorhanden ist. Das ist halt noch optional und ja, einige haben es, andere halt nicht. Städtische Einrichtungen haben sowas etwas häufiger, habe ich mal gesehen. Ich weiß aber auch nicht, ob es jede Einrichtung hat, die öffentlich-rechtlich ist.
Nein, also das möchte ich einfach mal ausschließen. Ich kann es jetzt nicht mit Zahlen, Daten, Fakten belegen. Und wen ich auch immer sagen muss, wirklich da loben muss, wer sich sehr, sehr engagiert, sind bundesweit Kreditinstitute, die also sehr, sehr im Bereich Sponsoring sich für die Bereitstellung von Defibrillatoren einsetzen, aber auch hier bei mir im Kreis eigentlich jede Zweigstelle mit dem entsprechenden Gerät ausgestattet ist. Und das Schöne ist natürlich, dass es dann wirklich auch 24 Stunden, 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr zu erreichen ist, weil die Geräte dann eben immer im EC-Kartenbereich ausgehängt sind.
Genau, gerade für die älteren Kunden, wobei man denkt halt immer nur, es müsse halt ältere Menschen treffen. Das kann aber auch, egal in welchem Alter, jemand passieren, oder nicht?
Ja, das ist leider so. Also ich habe heute gerade gelesen, dass das Durchschnittsalter eines Patienten mit Herz-Kreislauf-Stillstand würde bei 65 Jahren bei uns in Deutschland liegen. Aber es gibt natürlich auch viele, viele junge Menschen, Kinder und junge Menschen, die dann größtenteils auch eine unerkannte Vorerkrankung im Herzen haben, die dann einen Herz-Kreislauf-Stillstand erleiden und leider wiederbelebt werden müssen.
Ja, schade, traurig.
Das ist, wie gesagt, deswegen war es für mich ein Schlüsselerlebnis in meinem Leben, damals an einem Silvesterabend diesem 6 Monate alten kleinen Jungen das Leben zu retten, gemeinsam in unserem Team mit Notärzten und so weiter. Und dann also später zu erfahren, dass der kleine Mann also wohl auf ist und nichts passiert sei. Und mit dem älteren Herrn, von dem ich sprach, mit dem habe ich dann 4 Wochen später in der Cafeteria im Krankenhaus zusammensitzen können. Das sind schon Gänsehaut-Momente im Leben, glaube ich.
Das ganze Engagement, was du machst, das betreibst du ehrenamtlich. Also das heißt halt, das ist halt keine Werbeaktion, die dahinter steckt, das ist keine Profitorganisation, die dahinter steckt. Das betreibst du einfach in deiner Freizeit, ist das richtig?
Ja, ausdrücklich und ausschließlich mache ich das so. Ja, okay. Ich sage immer, das ist eigentlich mein drittes Kind, mein Baby. Und ich habe ja, um letztendlich viele Leute auch gewinnen zu können, davon überzeugen zu können, wie wichtig das alles ist, genauso wie die Notrufsäulen jetzt im Bereich von Badestellen, das ist ja dieses Jahr aufgrund Covid-19 auch ein ganz großes Thema leider geworden, habe ich vor circa anderthalb Jahren auf Xing und jetzt erst vor einem Monat auf Facebook eine entsprechende Gruppe gegründet, die da jeweils heißt, gemeinsam gegen den plötzlichen Herztod. Und was mich geradezu im Moment begeistert, ist, dass innerhalb von einem Monat in diesen Stunden wir auf Facebook in dieser Gruppe schon 800 Mitglieder werden. Innerhalb von einem Monat 800 Mitglieder. Das ist einfach nur schön. Das sind Leute, absolute Fachleute, international anerkannte Ärzte und Menschen, die sich für dieses Thema einfach begeistern. Und das ist sozusagen jetzt mein Hobby. Früher bin ich ehrenamtlich am Wochenende auf dem Rettungswagen mitgefahren noch. Aber das heute ist jetzt so, das, was mir wichtig ist. Und deshalb versuche ich eben auch über Social Media jetzt das Projekt, wie ich immer sage, voranzubringen. Dazu gehört ja auch dieses tolle Gespräch heute, ne?
Das heißt, jeder kann dort in diesen Gruppen mitmachen. Was können wir denn real tun, wenn wir jetzt als Passanten, da sehen wir jemand klappt zusammen, hat halt Atemnot oder Atemstillstand. Was kann man denn dann aktiv vor Ort machen?
Also,
man ist halt wirklich Laie.
Ja, es gibt da einen Slogan, der da heißt, prüfen, rufen, drücken. Prüfen heißt einfach heute in der Corona-Zeit, und ich sage das bewusst auch immer für Laien, also der Laie soll überhaupt keine Beatmung, keine Atemspende durchführen. Als erstes wird geschaut, kann ich irgendwie sehen, hebt sich der Brustkorb oder kann ich irgendwie feststellen, ob der Patient atmet. Wenn das nicht so ist, natürlich sofort die 112, am besten, wenn jemand daneben steht, dass der dann die 112 anruft für den Notruf absetzen. Und dann eben drücken in einer Frequenz von circa 100 bis 120 Kompressionen in der Minute. Das erfolgt auf der Mitte zwischen den Mamillen, also zwischen den Brustwarzen. Und dann halt im Takt zu, ich sag mal, typisch wäre Staying Alive, Highway to Hell oder für die jüngeren Leute Atemlos. Das wäre so einfach die Frequenz in dem Takt, dann liege ich richtig zwischen 100 und 120 Kompressionen in der Minute.
Perfekt. Hast du noch einen Tipp, was man tun kann, wenn wir jetzt einen Zuhörer haben, der sagen, hört mal zu, das ist echt ein gutes Thema. Wie könnte man sich denn selbst ausbilden lassen zum Sanitäter? Gibt es da auch eine Möglichkeit, sowas nebenberuflich noch zu machen? Weißt du davon?
Ja, das die Möglichkeit besteht, denke ich mal, mit Sicherheit bei jeder bekannten Hilfsorganisation. Das wäre dann sicherlich kostenlos über vergleichbare Angebote aus der Privatwirtschaft. Kann ich nichts sagen, weil ich auch nichts weiß und auch im Rahmen meiner Tätigkeit immer neutral bleibe und da nicht irgendwie einseitig berichte oder irgendwas heraushebe. Grundsätzlich würde ich empfehlen, sich einfach regional mit präsenten Hilfsorganisationen in Verbindung zu setzen oder einfach im Internet mal zu schauen. Da gibt es mit Sicherheit Möglichkeiten und ich weiß, dass man sich immer sehr, sehr darüber freut, wenn sich auch jemand aktiv ehrenamtlich sozusagen am Patienten engagieren möchte.
Richtig, ich weiß halt von den Hilfsorganisationen, die bilden halt einem aus zum Rettungshelfer oder zum Rettungssanitäter. Da muss man aber halt auch präsent sein. Okay, das heißt halt, was haben wir jetzt gemacht? Wir haben darüber geredet, dass es Apps gibt. Die Apps stellen wir noch vor im Text. Wir haben darüber geredet, wieso Erste Hilfe und Reanimation so wichtig ist. Schweres Wort für mich.
Weißt du, dass es eigentlich schwerer ist, Entschuldigung, es ist eigentlich schwerer, das auszusprechen, als es durchzuführen.
Das kann gut sein, ja.
Das ist wirklich so. Das ist auch mit dem Defibrillator. Jetzt habe ich mir gerade selbst, glaube ich, erstmalig meinen Faden durchgeschnitten.
Okay, ich hatte da mal noch.
Ja, ich habe dich unterbrochen.
Ja, alles gut, Dirk, alles gut. Ist ja auch ein Dialog hier. Das Letzte, was ich sagen wollte, ist halt der Defibrillator. Wir haben auch Firmeninhaber, Geschäftsleute bei uns, bei unseren Zuhörern. Wenn jetzt ein Geschäftsführer sagt, hört mal zu, ich habe keinen Defibrillator. Jetzt habe ich zwei Fragen an dich und an mich. Woher bekomme ich einen und welcher ist denn der richtige für meine Firma? Könntest du da noch einen Tipp mitgeben für Geschäftsführer, wo die den herbekommen?
Also auch da kann ich jetzt natürlich überhaupt keine Empfehlung namentlicher Art und Weise aussprechen. Mhm. Da gibt es entsprechende Internetpräsenzen unter dem Begriff AED oder Defibrillator. Ich glaube, wichtig ist auch der Hinweis zu sagen, es gibt natürlich nicht nur viele Hersteller, sondern viele Varianten. Meine Empfehlung ist immer, dass dieses Gerät auch für Kinder geeignet sein sollte und muss. Alles andere finde ich einfach, ist nicht zweckgerichtet genug. Und es gibt auch die Möglichkeit zu sagen, also ich kann jetzt einen Kaufpreis für solch ein wichtiges Gerät nicht aufwenden. Man kann das auch leasen. Das können natürlich nicht Privatpersonen wie ich machen, sondern einfach nur Unternehmen, Vereine, sonstige Einrichtungen. Ich glaube, dass das hier und da auch entscheidend mal sein kann, um zu sagen, okay, das werde ich wohl monatlich noch wuppen können.
Ist auch steuerlich vom Vorteil dann, das zu leasen.
Ja, letztendlich, sage ich mal, sind das Betriebsausgaben. Ne? Das ist, glaube ich, eine ganz gute Variante. Ja, wie gesagt, das mit den Kindern ist wichtig, dass er sozusagen eine Doppelfunktion hat, nicht nur für den erwachsenen Patienten, sondern auch für Kinder. Ansonsten gibt es die Möglichkeit, das käuflich zu erwerben, mit und ohne Wartungsverträge, eben die Leasing-Variante dann auch mit Wartungsmöglichkeiten. Aber da gibt es wirklich sehr, 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 sehr viele Unternehmen, die das dann auch vertreiben letztendlich.
Verstanden. Dirk, ich habe abschließend noch zwei Fragen. Die erste, gerne. Wo und wie erreiche ich dich? Und zweitens, hast du noch irgendetwas, was du uns mitteilen möchtest oder mitgeben möchtest zu dem Thema?
Also, ich würde gerne zu dem Thema noch etwas mitgeben. Was mir auch sehr, sehr wichtig ist, sind die jungen Menschen mit in all das einzubeziehen. Es gibt auch wirklich ein namhaftes Projekt in Nordrhein-Westfalen, wo sich eine junge Frau für engagiert, dass das einfach auch fest in den Lehrplänen in Nordrhein-Westfalen verankert wird. Das liegt auch mir sehr am Herzen, dass das in der ganzen Bundesrepublik eingeführt wird, ab der 7. Klasse spätestens. In Österreich macht man das schon ab der 3. Jahrgangsstufe sogar, dass die Jugendlichen einfach ausgebildet, geschult werden in Sachen Wiederbelebung. Und mir ist es auch ganz wichtig, hierbei auch Menschen mit Handicap einzubeziehen, die auch solche Ausbildung machen können. Und und auch Schulsanitätsdienst möchte ich noch ganz kurz ansprechen, ist auch eine ganz fantastische Sache, dass einfach Mitschüler ihren Mitschülern helfen und da eine entsprechende Ausbildung bekommen. Das passiert dann in der Regel auch über Hilfsorganisationen oder entsprechende Vereine, die sich auch für den Zweck gegründet haben.
Sehr schön. Ja. Wie heißt das Projekt in Nordrhein-Westfalen? Hat das einen Namen?
Das heißt Schulsicherheit oder Sicherheit an Schulen in NRW. Ich müsste es jetzt nachschlagen. Kann ich so im Moment nicht beantworten. Du fragtest, wie kann man mich erreichen?
Genau,
also
genau.
Die zwei besten Möglichkeiten sind halt über Facebook oder über Xing. Mhm. Wobei im Moment sich die Gruppe heißt Gemeinsam gegen den plötzlichen Herztod.
Okay. Perfekt.
Na, vielleicht könntest du ja auch, wenn du dann schriftlich nochmal auf die Apps, diese 7 Apps in der Bundesrepublik hinweist, vielleicht auch einfach nochmal einen Link beifügen, wenn es dir möglich ist, dass die interessierten Leute gerne dann direkt auf uns zukommen können.
Okay. Ja, dann Dirk, ich danke dir für deine Zeit. Ich danke dir auch für dein Engagement. Du hast mir und den Zuhörern, glaube ich, klar gemacht, dass das halt für dich eine wichtige Sache ist. Wir werden alle Infos hier vernetzen. Und dann bedanke ich mich, dass du dich daran beteiligt hast beim Podcast für Arbeitsschutz. Bis demnächst.
Ich sag vielen Dank dafür, dass ich die Zeit hatte, das so alles erzählen zu können. Und ich freue mich drauf, wenn Leute uns unterstützen. Tschüss.
Bis dahin. Tschüss.
Ciao.
Das war es auch schon wieder für heute bei Arbeitsschutz kompakt. Wir würden uns freuen, dich bald auch schon wieder in einer neuen, spannenden Folge begrüßen zu dürfen. Bis dahin, passe immer gut auf dich auf.